Feuer und Flamme. Ihr Sonntagsfrühstück mit Sarah Bernardi.
Ein schönes Wochenende und einen ganz schönen Sonntagmorgen, Südtirol. Wir vertun uns gerade die Chance auf viel Menschlichkeit in unserer Gesellschaft. In vielerlei Hinsicht, aber auch in der Hinsicht, die mein Gast heute in diesen kommenden 2 Stunden zu Kaffee und ja, vor allem viel Obst am Südtirol 1 Frühstückstisch vertritt. Die Krankenpflegerin Marianne Siller aus Seis. Anfang und Ende unseres Lebens verlegen wir nämlich seit Jahrzehnten systematisch immer mehr aus unserem Haus und der Familie ins Krankenhaus und vertun damit die Chance auf Momente großer menschlicher Nähe. Einen schönen guten Morgen, Marianne.
Guten Morgen.
Und herzlich willkommen am Südtirol 1 Frühstückstisch. Marianne Siller ist Krankenpflegerin, Diplom-Pflegewirtin, inzwischen aber in der Pflegedirektion und koordiniert dort unter anderem den im Ausbau begriffenen Palliativ-Care-Dienst für Kinder. Ein sehr sensibler und wichtiger Dienst, wie du sagst, Marianne, dem ja, eine sehr lebensfrohe, sensible Frau wie du sehr gut tut. Und wir lassen dich einfach 2 Stunden lang erzählen heute zum Kaffee, wenn du einverstanden bist. Ich freue mich sehr.
Gerne, danke.
Etwa 200 Kinder bei uns hier in Südtirol leben mit einer Krankheit, die ihr Leben bedroht und verkürzen wird. Für diese Kinder und deren Umfeld und Familien ist im vergangenen Jahr der Kinderpalliativdienst entstanden im Südtiroler Sanitätsbetrieb. Das sind nicht viele Kinder, aber umso dringender brauchen sie diese Betreuung, sagt auch die Krankenpflegerin Marianne Siller, unser Gast heute in Feuer und Flamme, dem Südtirol 1 Sonntagsfrühstück. Warum bist du so Feuer und Flamme für diesen Dienst und findest ihn so wichtig, Marianne?
Weil es zum einen eine kleine Patientengruppe ist, also 200 Patienten sein im Vergleich zu den Erwachsenen, wo wir in Südtirol ja mit ca. 2400 Patienten im Jahr rechnen, die einen Palliativdienst benötigen, haben sein 200 Kinder jetzt wirklich nicht viel. Aber die 200 Kinder, wenn man die mit ihren Familien und mit ihren Geschwistern, wenn die nicht ordentliche Versorgung erfahren, wenn die nicht ein Netzwerk erfahren, das sie haltet und das sie tragt, dann seien die Folgen dermaßen groß. Und ich denke, ich erinnere mich allem noch an die Worte von einer alten Freundin von mir, die mit 86 Jahren gestorben ist und die gemeint hat, also auf die Frage, ja, was sie denn so glücklich macht im hohen Alter. Und dann hat sie gemeint, sie hat die Freude gehabt, eine glückliche Kindheit zu haben. Und ich denke, auch die Kinder haben ein Recht auf eine glückliche Kindheit.
Das sind 3 Frauen, die du da koordinierst im Endeffekt, die da beschäftigt sind.
Also das sind 3 großartige Frauen. Das habe ich mit Grazia Molinaro, ist eine Kinderärztin mit langjähriger Erfahrung auf der Neugeborenenintensiv, den viele Südtiroler auch für ihre Arbeit um Stoffwechselerkrankungen im Kinderbereich bekannt sein wird. Und dann haben wir Elisabeth Leimer, den ganz viele Südtiroler, denke ich, bekannt ist aufgrund ihrer jahrzehntelangen Erfahrung im pädiatrischen Onkologiebereich am Zentralkrankenhaus Bozen. Und dann haben wir Barbara Bertone, die auch jahrelange Erfahrung auf der Neugeborenenintensiv in Bozen hat, mit beatmeten Kindern. Und die 3 Frauen koordinieren sich eigentlich selber. Allein schon aufgrund ihres Engagements, das sie an den Tag legen. Sie arbeiten jetzt 2 Tage in der Woche, dienstags und mittwochs, und haben es jetzt in dem halben Jahr, wo sie tätig sind, schon geschafft, über formelle und informelle Netzwege an die 50 Familien aufzustöbern, weil viele von den Familien nicht unbedingt bekannt sind.
Warum das?
Ja, es ist zum einen, viele haben seltene Erkrankungen, das heißt, die werden nicht direkt in Südtirol betreut, sondern haben externe Bezugszentren in Padua, Florenz, Genua, München, Innsbruck, die jetzt in Südtirol im Gesundheitswesen nicht unbedingt bekannt sein müssen. Und zusätzlich muss man sagen, dass in Südtirol das Thema auch mit Scham billig ist. Wieso haben wir ein krankes Kind? Ich meine, man muss davon ausgehen, normalerweise, wenn man an kranke Kinder denkt, an Kinder mit lebensbedrohlichen oder lebenslimitierenden Erkrankungen, dann fällt einem relativ schnell das Kind mit kahlen Kopf und Chemotherapie ein, also onkologische Kinder. Ja. Die gibt es natürlich in Südtirol auch, die haben mittlerweile wirklich gute Lebenserwartung, die machen aber nur etwa ein Drittel von den ganzen Kindern aus. Zwei Drittel sind Kinder mit neurodegenerativen Erkrankungen, mit genetischen Erkrankungen, mit Stoffwechselerkrankungen, Herzerkrankungen, Lungenerkrankungen. Und das sind ganz oft eben auch seltene Erkrankungen. Und mit vielleicht auch einem erblichen Unteil, wo man sich einfach auch die Frage stellt, ja, was ist bei uns in der Familie?
Du sagst, es ist auch ganz schwierig, weil diese Kinder und ihre Familien keine Lobby haben.
Nein, also ich denke, das sind Familien, die im Alltagsgeschäft einfach sehr gefordert sind. Meistens sind auch noch gesunde Geschwister, die auch noch einen Teil der Aufmerksamkeit benötigen. Im Mittelpunkt steht aber meistens, so geht es einmal, das Symptommanagement oder das Krankheitsmanagement für das betroffene Kind, wo die Eltern zum großen Teil engagiert sind. Und die sind so mit sich beschäftigt, dass sie jetzt nicht auch noch Zeit hätten, sich in Vereinigungen, in Lobbyarbeit oder so irgendwas zu betätigen.
Wie ihr vom Kinderpalliativdienst arbeitet und konkret Hilfe anbietet, das hören wir in knapp 5 Minuten von Marianne Siller vom Kinderpalliativdienst bei uns hier in Südtirol. Der Sonntagvormittag auf Südtirol 1 heute in Feuer und Flamme mit der Krankenpflegerin Marianne Siller vom Kinderpalliativdienst Südtirol. Was bedeutet das deiner Erfahrung nach, ein Kind zu haben, das eine lebensbedrohliche Krankheit hat, für den Alltag und für das Familienleben? Wir haben vorhin zum Beispiel die Geschwisterchen angesprochen, die es auch gibt, die Gesunden sozusagen.
Es ist eine Erschütterung. Also ich denke, gerade bei Kindern eine lebenslimitierende oder lebensbedrohliche Krankheit stellt die ganze Familiendynamik, das ganze Familienleben jetzt wirklich auf eine schwere Probe. Es geht darum, wirklich in Tag, denke ich, von in der Früh bis am Abend durchzumanagen. Und ich möchte jetzt wirklich den Fachbegriff auch nutzen, weil wenn man in die Familien einhört, dann ist es das. Dann erzählen die auch einfach sehr viel, was mit aus der Belastung rauskommt. Die Erfordernisse für das kranke Kind mit den gesunden Geschwistern irgendwo zusammenzubringen und auch damit leben zu können, dass die gesunden Geschwister manchmal ins Hintertreffen geraten.
Für ein Ehepaar, also für Mann, Frau, Mama, Papa, ist das Ganze auch schwierig von der Dynamik her und von der Organisation her.
Ja, also ich möchte es als Herausforderung bezeichnen. Wir haben für Südtirol jetzt keine Daten und können das leider vom internationalen Kontext her ableiten. Aber es ist die gesamte Familie gefordert und natürlich vorwiegend das Paar. Es gibt Zonen, wo circa die Hälfte aller Beziehungen in Trennung gehen. Es gibt Zonen, wo Frauen zu 2/3 ihre berufliche Tätigkeit aufgeben, um beim Kind bleiben zu können. Es gibt aber auch Zonen, damit wir es nicht live verfraulichen, das Thema, auch 1/3 der Männer wechselt Arbeit und der Arbeitswechsel hat dann halt auch meistens mit einem finanziellen Einbuße zu tun. Und gerade im Finanziellen, also es ist jetzt sicher auch Herausforderungen im sozialen Bereich, aber es hat auch was mit finanzieller und ökonomischer Leistungsfähigkeit zu tun, wo Familie dann auch Belastung erfährt.
Wie könnt ihr als Kinderpalliativdienst da diesen Familien, die es so schwer haben, weil sie dieses lebensbedrohlich kranke Kind daheim haben, helfen?
Also normalerweise, wenn wir gerufen werden, dann schauen wir prinzipiell einmal eine Grundversorgung über die Wohnordner und Dienste aufzustellen. Das heißt, wir haben in ganz Südtirol ja über 20 Gesundheitssprengel, die dementsprechend als Stütze zur Verfügung stehen. Die Kinder erfahren große Unterstützung über ihre freiwilligen Kinderärzte zu Hause. Es ist ins auch ein Anliegen, die nächstgelegene Kinderabteilung mit einzubeziehen, wenn es Kinderheime schlechter werden sollen und Unterstützung im Akutbereich bedarf, dass die Kinder im nächstgelegenen Krankenhaus bekannt sein. Wir nehmen Kontakt mit den Sozialdiensten auf. Wir sind zurzeit dabei, also mit Bildung, mit Schule, Kindergarten, ja, möchten auch Freiwilligennetz aufbauen, die Familien auch einfach unterstützt, weil ich denke, die öffentliche Hand im Sozial- und Gesundheitswesen einiges leisten kann, aber sicher nicht alles leisten kann. Und ich denke, ja, die Kinder, die kehren in der Gesellschaft, die kehren nicht leider Familie, sondern die kehren der Gesellschaft. Und die gesellschaftliche Teilhabe und Partizipation ist mir da was sehr, sehr Wichtiges. Und deswegen soll das auch nicht institutionalisiert auf einzelne Dienste werden, sondern mir ist es ein Anliegen, das zu öffnen und auch die Herausforderungen, die sich die Familien stellen, mal offensichtlich durchzulegen und auch in die Familien ein Ansehen zu schenken und hinzuschauen, was die da leisten.
Tötung auf Verlangen eines Menschen, der unheilbar krank ist, assistierter Suizid, wie oft in den Medien diskutiert wird, auch im Film vorkommt, wie in Belgien erlaubt ist, den Niederlanden, der Schweiz, wo auch fast täglich die Ärzte konfrontiert sind mit einem assistierten Suizid, erschüttert unsere Gesellschaft in ihren Grundfesten. Das sagt auch unser Gast heute, die Krankenpflegerin Marianne Siller, die viel im Palliativbereich tätig war und ist. Wie meinst du das, Marianne?
Für mich hat das was mit Gesellschaft zu tun und inwiefern Gesellschaft Fürsorge und Halt auch den Menschen, den schwächsten Menschen in der Gesellschaft bieten kann. Mhm. Und ich denke, das sind Menschen, die sich einsam fühlen, die sich unwürdig fühlen, die glauben, eine Last zu sein oder eine Zumutung zu sein oder auch sehr viel in Richtung auf Selbstbestimmung, auf ein selbstbestimmtes Leben pochen und nicht gut damit umgehen können, wenn sie dann auf einmal im Rahmen von Leid, Gebrechen und Krankheit von jemandem abhängig sein. Mhm. Wo sie durchwegs verstehen kann. Aber ich glaube, ich darf aus meiner persönlichen Erfahrung heraus berichten, dass wenn es gelingt, Menschen zu begleiten und für sie ein Netzwerk zu schaffen, in dem sie keine Last sein, sondern wo sehr offensichtlich wird, wie sehr diese Menschen in ihrer letzten Lebensphase auch noch ein Geschenk sein können. Und wie sehr sie dazu beitragen, dass auch ihr Umfeld wächst und an ihren Aufgaben wächst. Und dann denke ich, treten die Fragen als solches in den Hintergrund. Ich darf vielleicht eine persönliche Erfahrung einbringen von meiner Freundin, die ist vor 2 Jahren gestorben an einem Brusttumor. Sie hat 5 Jahre lang gegen die Krankheit umgekämpft, war selber Ärztin. Und hat für sich in der Anfangsphase und auch solange sie noch gesund war, behauptet, also wenn die Krankheit einmal einen bestimmten Rahmen ausnimmt und ich nicht mehr gesund werden sollte, dann weiß ich, wie ich mir selber helfen kann. Und wenn ich mir selber nicht helfen kann, dann bitte ich eigentlich meine Freunde, mir einfach zu helfen. Und ich habe mir mit dem eigentlich sehr schwer getan und habe ihr das auch sehr klar gesagt. Und ich denke, es hat sich im letzten Jahr dann abgezeichnet, dass sie nicht mehr gesund werden wird. Und in dem letzten Jahr, obwohl sie eigentlich in ihrem Umfeld kein wirklich sehr dichtes soziales Netzwerk gehabt hat, ihre ganzen Freundinnen über Europa verteilt wurden, ist es ihnen trotzdem gelungen, bei ihr zu sein.
Und ihr habt sie so gut abgelenkt, glaube ich, mit allem Möglichen, also mit Meditieren und mit was auch immer alles.
Fasten und mit Wert imaginieren. Und ihr größter Wunsch war auf einen Ball. Also sie hat ihren eigenen Matura-Ball versäumt.
Nein.
Und sie hat ihren eigenen Matura-Ball versäumt und ihr größter Wunsch war, auf einmal in ihrem Leben auf einen Ball zu gehen. Und den Wunsch haben wir geschafft zu realisieren.
Und den letzten, glaube ich, auch noch, den letzten Wunsch.
Der letzte Wunsch von Christina war, dass ihre Asche im schottischen Meer dort verstreut wird, wo die Sonne das Meer küsst. Das haben wir dann auch getan. Die Fischer dort waren uns eine große Hilfe vor 2 Jahren. Zu Pfingsten hat es dann auch noch einen Rosen- und Nelkenteppich auf dem Meer gegeben mit ihrer Asche.
Und assistierter Suizid war kein Thema mehr, glaube ich. Gell? Also
das ganze letzte Jahr kein Thema mehr. Ja. Wir haben viel gelacht miteinander, wir haben viel geweint miteinander, wir haben sehr, sehr viel erlebt und wir sind, denke ich, an der Herausforderung miteinander gewachsen und sie war überhaupt keine Zumutung für uns, sondern sie hat uns geholfen, uns vor Augen zu halten, wie mutig wir eigentlich sein und was wir alles imstande sein umzugehen, wo wir vorher gedacht haben, das ist unmöglich.
Feuer und Flamme, Ihr Sonntagsfrühstück mit Sarah Bernardi.
Einen schönen Sonntagvormittag, Südtirol. Ja, 2 Wochen vor Ostern frühstücken und ratschen wir hier vor allem in Feuer und Flamme mit der Krankenpflegerin Marianne Siller vom Kinder- und Jugendlichen-Palliativdienst bei uns hier in Südtirol. 2 Wochen Fastenzeit haben wir noch vor uns. Ich habe hier heute auch eher Obst aufgetischt und Gesundes. Wirkt sich die Fastenzeit auf deine Essgewohnheit ein bisschen aus? Oder fastest du bei sonst irgendwas?
Also ich faste einmal jährlich für eine Woche. Das ist dann aber Heilfasten.
Okay.
Also ich faste nicht im Frühjahr, sondern im Herbst. Aha. Und im November um Allerheiligen ist dann meine Zeit, mein Rhythmus, wo ich mein Fasten einlege und dann mit Wasser und Tee meinen Alltag beschreite.
Du lebst alleine mit zwei Katzen in ja. Seis. Mhm. Leisten die dir auch bei Frühstücksgesellschaft, dürfen die irgendwie auf deinen Schoß oder gar auf den Tisch währenddessen?
Ja, am Tisch jetzt nicht.
Gibt's euch auch?
Am Tisch jetzt nicht, auch weil ich mit einem Zeitgenossen zu dir dann, also mein Kater Sebi, der dann keine Grenzen mehr kennt.
Von dem müssen wir eh noch sprechen, weil ja. Das eine ist.
Und wahrscheinlich dann im Teller sitzen wird.
Okay, dann ist besser vorsorgen.
Aber er darf ins Bett, er darf auf meinen Schoß, er darf auf den Divan, also er darf eigentlich überall hin.
Also zwei Katzen sind bei dir am Frühstückstisch. Fehlt dir ansonsten, sagen wir, der richtige Partner zum Frühstücken? Weil du lebst alleine?
Also ich lebe allein nach 18-jähriger Partnerschaft, jetzt mittlerweile 3 Jahre allein. Und die 3 Jahre wurden jetzt für mich auch so im Sinne, mich wieder, ja, also ich denke, ich wusste nach der 18-jährigen Partnerschaft, wer ich nicht bin. Und habe in den letzten 3 Jahren aber jetzt entdecken gedacht, wer ich bin.
Zurück zu deinen zwei Katzen. Ja, die stellen ja momentan jede für sich, ich habe es vorhin kurz gesagt, zum Sebi, auch eine ganz schöne Herausforderung dar, ja, gesundheitlich meine ich. Mhm. Du siehst das aber sehr entspannt und nett und deshalb möchte ich darüber auch noch sprechen mit dir in der kommenden halben Stunde. Und wir hören, wie sehr dich dein Job, vor allem im Bereich natürlich Palliativcare für Kinder, verändert hat. Das kann ich mir nämlich sehr gut vorstellen. Bis 11 Uhr, wir haben es jetzt 10:30. Wir sind ja nicht nur, was wir essen, zum ausgiebigen Frühstück zum Beispiel, sondern wir sind auch, was wir arbeiten, Tag für Tag und tun. Also wir wählen unseren Job nicht nur mehr oder weniger bewusst aus, sondern auch der prägt uns dann über den Lauf der Jahre, weil wir die meiste Zeit natürlich damit verbringen. Wie ist das bei der Diplompflegewirtin, Krankenpflegerin Marianne Siller, mit der wir heute über ihre neueste Aufgabe, den Kinderpalliativdienst bei uns hier in Südtirol sprechen?
Also ich denke, die Arbeit hat mich maßgeblich geprägt, weil ich denke, von meiner Geschichte her, auch von meiner familiären Geschichte her, zeitlebens sehr mit von Krankheit, also die geprägt ist. Und wo aber die jetzt einen anderen Ansatz, also in dem Krankheitsgeschehen ein anderer Ansatz gepflegt worden ist, wo so die Heilung allem das war, wo es ungestrebt worden ist. Und mit Palliativ habe ich einen Ansatz kennengelernt, der auf Lebensqualität aus ist. Und die Lebensqualität meistens auch das ist, was Menschen Sinn schenkt im Leben. Und ich denke, ja, Nietzsche ist jetzt wahrscheinlich nicht für jeden was, aber Nietzsche hat einmal gesagt, also wer ein Warum im Leben hat, der ertragt fast jedes Wie. Und das ist das, was mir auch im Umgang mit Menschen, die in Palliativversorgung benötigen und vor allem auch mit Kindern und mit deren Eltern und mit deren Geschwistern sehr, sehr wichtig geworden ist.
Wie nahe darfst du die Dinge an dich heranlassen jetzt, vor allem im Bereich Kinderpalliativ?
Also ich denke, es ist nicht eine Frage von dürfen, sondern ich möchte mich berühren lassen. Mhm. Ich glaube, die Gesellschaft, die wir zurzeit erleben, ist eine Gesellschaft, die sich von vielen Dingen nicht mehr so sehr berühren lässt, die sehr am Oberflächlichen bleibt, die sehr am Alltäglichen bleibt. Und ich möchte mich berühren lassen, ich möchte in die Tiefe gehen und ich möchte verstehen. Mhm.
Wie sieht das dann aus? Also, dass du dich sehr mit den Geschichten befasst oder wie sieht nahe Heranlassen bei dir aus?
Also ich möchte gerne die Lebensgeschichten von den Menschen kennenlernen. Es gibt auch einige Familien, die mich eingeladen haben und wo in die Familien war, mit ihnen gegessen haben, wo dann die Kinder dabei waren, wo man einfach das ganze Familiengeschehen mitkriegt. Es gibt Familien, die mich anschließend, nachdem das Kind verstorben war, eingeladen haben und einfach nochmal das Bedürfnis gehabt haben, über das zu reden, was da passiert ist. Und ich denke, es ist so wichtig, der Erfahrung eine Stimme zu geben, weil mit der Stimme schenkt man dem Ganzen auch Wertschätzung und Anerkennung. Weil es ist in unserer Gesellschaft, glaube ich, jetzt nicht selbstverständlich, dass jemand, also wo die ganze Werbung für jungen Menschen und fit wie Turnschuhe und also Aktivität und Vitalität strotzt, dass auch das Platz haben darf und Wertschätzung erfährt.
Irgendeine ganz berührende Szene oder irgendeine Familiengeschichte, die dir einfach geblieben ist?
Also ohne den mich unends berührt hat, das ist ein junges Ehepaar, die ihre Tochter daheim gepflegt haben und wo die Frau, also die Mama, Geburtstag gehabt hat und wo ein befreundetes Ehepaar, eher allgemein Mediziner, sie Sanitätsassistentin, die Tochter dann freiwillig über, also im Sinne von Volontariat oder ehrenamtlichen Engagement für den Tag für ein paar Stunden übernommen haben und die Eltern dann Geburtstag feiern haben gekannt von der Mama.
Es sind schon Kleinigkeiten manchmal, mit denen man da...
Es sind Kleinigkeiten, aber genau in den Kleinigkeiten liegt so viel Wert und so viel Menschlichkeit und die Möglichkeit zu so viel Nähe und ich denke, Bewusstheit, einfach auch die Momente, also jetzt nicht allein die dunklen Momente, die es gibt und die ich absolut nicht im Sinne haben, irgendwie wegzureden oder schön zu reden, aber es gibt auch die hellen Momente. Und in dem Moment, wo wir allein aufs Dunkle schauen, denke ich, ziehen wir uns selber einen Teppich unter die Füße weg und es wird so ein Negativsog, wo nichts mehr trock und nichts mehr haltet. In dem Moment, wo man aber das Helle sieht und Freude und Hoffnung und erleben darf, dann gibt es auch eine Erfüllung, die für die Menschen, denke ich, im Hinblick auf Sinnfindung sehr, sehr wichtig ist.
Bitte erzähl uns von deiner Katze und deinem Kater in knapp 5 Minuten hier zum Frühstück. Sind nämlich echte Sorgenkinder auf 4 Pfoten gerade. Marianne Siller in Feuer und Flamme heute. Im Südtirol 1 Sonntagsfrühstück noch bis 12 Uhr. Ja, wenn ein Kater Diabetes hat, dann braucht er natürlich halt auch seine Insulinspritze, das ist ja logisch. Und das ist so bei der Krankenpflegerin und Diplompflegewirtin Marianne Siller in Seis daheim. Erzähl von deinem Sorgenkind Nummer 1, dem Sebi. Wo kommt er? Er kommt aus Pantelleria, na, woher hast du
das? Ja, Sebi stammt aus Pantelleria am Hafen. Stand eine kleine, nackte, also völlig nackte Katze. Er hat keine Haare.
Na wirklich, bis nach wie vor nicht?
Also mittlerweile hat er mehr. Er ist aber mittlerweile in der Gegend bekannt als rosa-roter Panther.
Hat auch nicht jeder, nein, nicht.
Also meine Freundin hat ihn dann noch circa ein Jahr einmal umgeschaut und sagt, na, bist du schier? Und das muss er dann zum Anlass genommen haben, dass ihm dann nicht ein paar Haare gewachsen sein. Aber also schier ist er jetzt nicht. Es gibt auch Menschen, die ihn mit ID vergleichen. Und er war die ersten 4 Jahre, war er jetzt eigentlich gesund. Und dann hat er ja seinen Diabetes entwickelt, seine Zuckerkrankheit, er ist insulinpflichtig geworden, er kriegt 2x am Tag Insulin und ja, also ihm fällt jetzt leider das Wort, aber er weiß sich also sonst sehr gut auszudrücken und seine Interessen zu vertreten.
Kann ein Kater mit Diabetes, kann der ganz normal alt werden, oder?
Also Sebi ist jetzt 10 Jahre alt.
Okay. Und wir wünschen ihm noch einige schöne Jahre.
Ja.
Dann gibt es da noch eine Katze, Lilly,
ja,
von der wir uns ja so langsam verabschieden müssen.
Ja.
Und ich finde das so natürlich, wie du als Profi das siehst, der du mal ja, im Bereich Abschied nehmen bist, aufgrund deiner langjährigen Erfahrung im Palliativbereich. Zwar mit Menschen, aber auch eine Katze ist ein Familienmitglied.
Absolut.
Und basta. Mhm. Wie sieht das mit der Lilly aus?
Also Lilly ist jetzt 14 Jahre alt, die ist letztes Jahr zu mir gekommen. Es ist auch ein Sorgenkind, es könnte jetzt jemand auf also einen Verdacht haben, dass sie ein Helfer-Syndrom haben.
Unbegründeter Verdacht, oder?
Nein, das ist durchwegs begründet.
Aber, also ich weiß mich dann schon auch ganz gut wieder abzugrenzen. Lilly gehört zu einer Gruppe von 8 Katzen, die von einer älteren Frau stammen, die infolge von einem Sturz, den sie in ihrer eigenen Wohnung gehabt hat und dann ins Altersheim gekommen ist und leider nimmer heimgekommen hat, kennen zu ihren 8 Miezekatzen und die dann einfach eine Unterkunft gesucht haben, ist Lilly dann bei mir gelandet. Und als sie bei mir war, ist mir dann aufgefallen, dass sie Knoten im Brustbereich gehabt hat. Und ich habe sie dann zum Tierarzt gebracht, bei dem wir ja nicht unbekannt sein. Und da ist ihr Brusttumor diagnostiziert worden. Und ich wurde dann ein bisschen skeptisch, soll ich sie jetzt noch operieren oder soll ich sie nicht operieren? Wir haben sie dann trotzdem operieren lassen und sie ist dann buchstäblich aufgebläht. Also ja, sie also ist dann wieder richtig lebendig und spielend und mit 14 Jahren also richtiger bummelig geworden und ist ganz eine Liebe. Aber es war klar, dass das jetzt eben ein Eingriff für die Lebensqualität war, aber nicht zur Heilung führen wird. Und jetzt ist sie eben so langsam, verabschiedet sie sich von der Welt. Also man streitet leidenschaftlich gern ums Fressen.
Also, sie da wehrt sich noch.
Sie da wehrt sich. Dann Sevi, der mit seiner Diabetes-Diät natürlich jetzt leidenschaftlich gern in Lillys Napf dann übergreift. Also ja, die zwei sind auf ihre Art ein richtig schrulliges Barl.
Und sollte es der Lilly schlechter gehen, irgendwann hast du eigentlich ein ganz nettes... Ja, so eine Vereinbarung getroffen mit
deiner getroffen mit meiner Tierärztin. Also sie macht Hausvisiten und sie wird dann heimkommen und dann wird Lilly dann daheim einschlafen dürfen mit mir und mit dem Sebi und nicht mehr aus ihrer vertrauten Umgebung ausgerissen werden müssen, sondern dort einschlafen dürfen, wo sie es gewohnt ist.
Feuer und Flamme, Ihr Sonntagsfrühstück mit Sarah Bernardi.
Einen schönen Sonnensonntagvormittag, Südtirol. Wie es sich mit dem Helfer-Syndrom lebt, das erfahren wir heute von einer sehr rührigen jungen Frau, die leise im Hintergrund bei uns hier in Südtirol im Sanitätsbetrieb Tag für Tag wichtigste Arbeit leistet, vor allem im Palliativbereich, aber nicht nur. Sie hat mit vielem alle Hände voll zu tun in der Pflegedirektion. Die Pflegewirtin und Krankenpflegerin Marianne Siller. Trotz Helfer-Syndroms, Grenzen stecken, ist ein wichtiger Punkt, von dem wir auch noch sprechen müssen. Und davon, wie schwer ihr der Wechsel im Job vom Krankenbett und den Menschen direkt an den Schreibtisch gefallen ist. Wir haben es 11 Uhr inzwischen und es freut mich, wenn Sie auch die zweite Stunde mit uns hier noch verbringen. Zu Südtirols beste Musikmix, klar. Einen fröhlichen, freundlichen Menschen wie die Krankenpflegerin Marianne Siller heute in Feuer und Flamme, dem Südtirol 1 Sonntagsfrühstück, vom Krankenbett wegzuholen und sie an den Schreibtisch zu setzen, wie es bei dir passiert ist, in die Stabsstelle Organisation und Projektentwicklung der Pflegedirektion, wie das heißt. Das ist schon fast eine Sünde, oder?
Nein, es war aber eine Umstellung. Ich habe aus der direkten Arbeit mit den Patienten und mit den Angehörigen sehr große Zufriedenheit gezogen. Und das war am Anfang dann eigentlich schon eine Umstellung.
Und war das deine Entscheidung eigentlich oder wie hat sich das entwickelt?
Das du, hast gesagt, gell?
Du hast gesagt, du
das
möchtest.
Das war meine Entscheidung, auch weil ich mir eine neue Herausforderung einfach herstellen wollte. Und die Möglichkeit gekriegt haben, Dinge zu entwickeln, die ja so eigentlich nicht für möglich gehalten haben. Also allein schon der Gedanke, dass es irgendwann einmal im Land ein Palliativ-Care-Team für Kinder geben wird. Also wenn man mir das vor 3 Jahren erzählt hätte, dann hätte ich gesagt, ach, du spinnst.
Noch einmal zurück zu deinem Übergang vom Krankenbett an den Schreibtisch. Ich weiß, dass dich das belastet hat, ja? Dass das schwer war. Ja. Was hat dir da am meisten gefehlt?
Am meisten gefehlt hat mir der direkte Kontakt zu den Patienten und das auch sehen, Also das, was ich da tue, das schafft Erleichterung, das schafft Besserung, das schafft Wohlbefinden. Wenn man auf organisatorischer Ebene unterwegs ist, braucht es relativ lang, bis man von ganz oben nach ganz unten durchdringt. Und ab und zu gibt es da einen Haufen an Barrieren, die dazwischen liegen, dass der Informationsfluss jetzt nicht gerade direkt ist. Und auch die Kommunikation ist auch nicht so ganz die leichteste. Und es ist dann auch, man kann es auch durchwegs auch als die Arbeitskolleginnen um es zeitweise wirklich als Frontenwechsel bezeichnet. Mhm. So, Marianne, jetzt hast du die Fronten gewechselt. Ja. Und ja, also da habe ich am Anfang, denke ich, schon schwach geschluckt. Aber es ist nicht ein Frontenwechsel. Also mir ist nach wie vor es ein großes Anliegen, dass Menschen mit Erkrankungen versorgt werden und dass es ein Gesundheitswesen ist, das an die Menschen ausgerichtet ist, zum einen an Menschen mit Erkrankungen, zum anderen an Menschen mit Gesundheitsrisiken, wo man einfach schauen muss, dass sie so lange wie möglich gesund bleiben und Menschen auch dazu motivieren, die noch gesund bleiben, einfach einen gesunden Lebensstil beizubehalten oder ihren Lebensstil auch zu verbessern. Und da merke ich, habe ich auf der Ebene, wo ich jetzt bin, sehr viel Gestaltungsspielraum.
Warst du jemals Patientin oder irgendwie schwerer krank?
Ich war selber Patientin, aber ich denke, ich war in der glücklichen Lage, jetzt nicht so oft Patientin zu sein. Und wenn ich es wurde, dann waren das jetzt relativ leichte Dinge. Der Rest meiner Familie war da jetzt nicht allem so ganz glücklich, in derselben glücklichen Lage.
Ja, du arbeitest nicht nur im Bereich Palliativbetreuung und nicht nur, sondern auch bei Kindern, sondern hast selber in den vergangenen Jahren viel Abschied nehmen müssen. Und darüber sprechen wir nach diesen paar Musikminuten hier auf Südtirol 1 weiter. Einen schönen Sonntag, Südtirol. Diesen Sonntagvormittag hier in Feuer und Flamme verratschen wir heute mit der Krankenpflegerin Marianne Siller vom Südtiroler Sanitätsbetrieb, der Pflegedirektion, einer jungen Wipptalerin eigentlich, die inzwischen in Seis ihre neue Heimat gefunden hat, irgendwie aber immer eine Zigeunerin bleiben wird, sagt sie im Herzen. Und in den vergangenen Monaten einen Bereich mit aufbauen geholfen hat im Sanitätswesen bei uns im Land, der klein, aber bedeutsam ist, der Kinderpalliativdienst, der sich um Kinder und Jugendliche mit lebensbedrohlichen Erkrankungen kümmert und deren Familien das Schicksal einfach erleichtern möchte. Marianne, du hast 2009 selber deinen Vater verloren, letztes Jahr deine Mutter, und zwar beide unter sehr schweren Umständen.
Also ich denke, in Südtirol kennt man den Begriff Tatagit oder Tatapuppe. Und ich denke, also es hat zwischen mir und meinem Tata, denke ich, jetzt einen sehr intensiven und einen sehr wichtigen Kontakt gegeben. Er war ein sehr, sehr großer, sehr starker, aber ein sehr sensibler Mann, der an seiner Sensibilität auch zerbrochen ist und zeitlebens allem auch schwer mit Krankheiten und Abhängigkeiten gezeichnet gewesen ist. Und 2009, denke ich, infolge von einem Darmverschluss, von dem er sich jetzt teilweise schon erholt hat, aber der ihn nichtsdestotrotz doch sehr gezeichnet hat, ist er dann eines Abends völlig unerwartet eingeschlafen und am nächsten Tag in der Früh nicht mehr aufgewacht. Und ja, es war jetzt sehr unerwartet und ich denke, er war so mein Fels in der Brandung. Und der Fels ist mir dann auf einmal verloren gegangen. Und das, was lange Zeit allem mitgeschwungen hat, ich habe nicht mehr Pfiat die Sorgen können.
Du sagst, er ist zerbrochen an seiner Sensibilität. Er hat getrunken einfach. Mhm. Aber du sagst, für dich war er trotzdem ein guter Vater. Also es war nicht so.
Nein, also er war ein unglaublich guter Vater, ein sehr feinfühliger Vater, ein Mann, der weinen hat können. Mhm. Und
mit deiner Mama hast du es nicht ganz so gut da geschaffen?
Nein.
Wie wir auf Südtirolerisch sagen, wir haben da geschaffen.
Bei der Mama war es der Zugang jetzt nicht so. Man muss jetzt auch dazu sagen, Mama war psychisch krank Und das hat sich sicher auch auf die Beziehung ausgewirkt. Außerdem muss ich dann aber sagen, dass ich in den letzten Jahren auch sehr viel wieder befrieden hat dürfen und erholen hat dürfen, was vorher so nicht möglich gewesen ist, auch weil sie teilweise auch einen sehr manipulativen Ansatz gehabt hat. Und, ja.
Wie gut bist du selber im Loslassen und im Abschied nehmen?
So mal so. Ich glaube, man kriegt im Leben genau das, was man braucht. Und im Laufe der Zeit, also ich denke, ich bin ein Mensch, der sich jetzt vom Anfang an sicher sehr schwer getan hat, loszulassen. Und mittlerweile denke ich, aufgrund der Erfahrungen, die sich im Leben angeboten haben, bin ich geübt.
Da möchte ich nachher noch mehr drüber sprechen mit Marianne Siller hier auf Südtirol 1 heute in Feuer und Flamme. Ja, und Einblick in Ihre Arbeit im Palliativbereich, unter anderem vor allem beim neuen Dienst, den es für Kinder und junge Menschen bei uns in Südtirol seit 2015 gibt, gewährt uns heute hier am Südtirol 1 Frühstückstisch die eigentlich ehemalige Krankenpflegerin, müssen wir sagen, inzwischen Projektkoordinatorin der Pflegedirektion im Südtiroler Sanitätsbetrieb, Marianne Siller. 200 Kinder ungefähr mit lebensbedrohlichen, oft sehr seltenen Erkrankungen gibt es bei uns hier in Südtirol, das haben wir vorhin gehört. Wissen diese Kinder, dass sie sterben werden oder früher sterben werden als ihre Klassenkameraden in den meisten Fällen?
Sie wissen es und sie spüren es. Also ich denke, Kinder sind da sehr viel intuitiver als wir Erwachsene. Und es gibt ganz viele Arbeiten, zum Beispiel von Kübler-Ross, Elisabeth Kübler-Ross, eine der bekanntesten Sterbeforscherinnen, die auch mit Kindern gearbeitet hat. Wo allein aus den Zeichnungen von den Kindern außer ersichtlich ist, dass sie wissen, wo sie entgegengehen. Aber für die ist dort jetzt in dem Sinn nicht ein Abschluss, sondern es ist ein Übergang. Und uns von den Kindern, das Kübler-Ross begleitet hat, das hat irgendwann einmal gesagt, ja, für mich ist dort jetzt nicht das Ende, sondern es ist ein Umziehen in ein noch viel schöneres Haus. Und ja, ich meine, wenn wir vorhin gesagt haben, man wird beschenkt im Umgang und im täglichen Alltag mit den Kindern, dann ist es genau das.
Inwiefern als anders erlebst du diese Kinder?
Die sind offener, die sind lebensfreudiger, die sind einfach mehr auf den Moment, auf den Tag und auf den Augenblick ausgerichtet. Es gibt Träume, die Kinder noch haben und es ist einfach wunderbar zu schauen, wie sie darauf hinarbeiten, die Träume noch realisieren zu können.
Wie hast du Menschen in ihren letzten Tagen und in ihren letzten Stunden erlebt?
Ich denke, es ist recht unterschiedlich. Ich glaube, generell behaupten zu können, dass Menschen, die ein erfülltes Leben gehabt haben und mit erfüllten Leben meine ich jetzt nicht, dass sie alles das gekriegt haben, was sie gewählt haben. sondern ja, ein volles Leben, wo sie sich in Leben ausgesetzt haben. Das sind die Menschen, die sich von dem Leben dann auch gut verabschieden können. Und dann gibt es auf der anderen Seite natürlich auch Menschen, die viele Sachen aufgeschoben haben. Das tue ich, wenn ich in Pension bin, das tue ich, wenn, das tue ich, wenn. Und dann kommt irgendwann einmal auch so ja, der Zeitpunkt, oh Gott, was habe ich denn versäumt? Das ist dann ein Thema, das natürlich in dem Moment, wo ich, wir wissen alle, dass das Leben endlich ist, aber wo das jetzt so konkret wird, dass es am Ende ist, dann hebt es natürlich um zu wurmen und zu arbeiten und Menschen extrem zu beschäftigen. Aber ich darf jetzt sagen, in der Zeit, also auch wo ich auf die Abteilungen oder im persönlichen Freundeskreis Menschen begleitet habe, darf ich sagen, dass die schlussendlich alle ihren Frieden gefunden haben.
Was kann ich in diesem Moment als Verwandter oder Freund tun, der dabei ist? Sagen, ja, du darfst gehen oder jemanden gehen lassen und ihm das auch vermitteln? Oder?
Also ich für mich, ich denke, du musst dann jeder ein bisschen seinen Weg finden, aber ich für mich ist es da zu sein. Allein einfach einmal dabei zu sitzen und hinzuhorchen, hinzuschauen, ohne da jetzt in irgendeinen Aktionismus überzugehen und das und das und das Dritte und den Rotschluck, also der dann wirklich Rotschluck wird.
Schluck.
ja, und auch nicht falsche Hoffnungen zu machen, sondern einfach da zu sein, die Dinge umzureden, wie sie sein und mit dem auch umzunehmen und in die Menschen zu helfen, dann auch, dass sie Worte für das finden, was sie bewegt.
Feuer und Flamme, Ihr Sonntagsfrühstück mit Sarah Bernardi.
Und mit Marianne Siller von der Pflegedirektion im Südtiroler Sanitätsbetrieb, die 2015 unter anderem den Kinderpalliativdienst bei uns in Südtirol mit ins Leben gerufen hat. Verratschen wir hier diesen Sonntagvormittag sehr, sehr gerne. Sie sagt, nicht nur, aber auch aufgrund ihres Berufs lebt sie inzwischen sehr bewusst, ist eine Genießerin, die gerne ihre Ruhe hat am Berg oder unter einer Pinie mit einem Buch in der Hand im Sommerurlaub. Was lebst du vor allem bewusst? Also wofür bist du mit Leib und Seele Feuer und Flamme, so wie diese Sendung heißt?
Also mit Sicherheit für meine Arbeit, weil ich so dankbar bin für die Arbeit. Es ist aber auch, wenn ich dann draußen bin, also einfach auf einem Berggipfel stehen zu können, in die Weite schauen zu können, die Sonne zu genießen, den Wind durch die Haarstreifen zu lassen, in die Jochrappen zuzuschauen.
Jochrappen, was sind das? Dohlen?
Nein. Genau.
Ja, Jochrappen, das habe ich noch nie gehört.
Ja, ja. Nicht.
Jochrappen.
Mein Wipptaler Dialekt.
So schön.
Ich komme wieder durch. Oder auch mit meinen zwei Miezekatzen irgendwo einmal zu sitzen und mit denen spielen zu können und die Leichtigkeit erleben zu dürfen, die Leben halt auch ausmacht, das finde ich so was Besonderes.
Musik gehört bei dir schon auch ganz fest dazu, gell? Alles außer Heavy Metal, sagst du.
Ja. Also vor allem die E-Gitarre ist, also
packst du nicht.
Hell ist jetzt das, wo ich mir ungemein schwer tue. Aber Musik ist für mich so ein ständiger Begleiter. Und ich denke vor allem auch so im Auto. Wenn ich dann von einem Termin zum nächsten fahre, dann ist es ins Auto rein und Radio auf, aber richtig auf. Also manchmal muss ich dann lachen, weil wenn man in die Leute zuschaut, also wenn sie mich kommen sehen, dann dranen sie sich schon um, weil das ganze Auto wippt und vibriert, weil die Musik so laut ist.
Du bist auch eine Wipptalerin.
Ja.
Was hören wir jetzt aus Südtirol 1 hier? Ich würde dir sehr gerne einen musikalischen Wunsch erfüllen, wenn du irgendwas hast, was dich gerade aus den Socken haut.
Also ich dachte mir jetzt echt schwach.
Weißt du was, dann machen wir das so. Ich habe eine Idee, eine musikalische. Und zwar Life is Wonderful. Schön, ne? Jason Russ. Ja? Also keine E-Gitarre, nur ein ganz chilliger Typ für diesen Sonntagvormittag. Südtirol 1, Life is Wonderful. Jason Russ. Und damit läuten wir die letzte gemeinsame halbe Stunde ein. Ich habe dir jetzt einfach das Wort genommen.
Das finde ich schön.
Wir haben es 11:30 inzwischen. Ja, ein Sonntag in den Bergen, im Winter, beim Skifahren, beim Snowboarden, im Sommer beim Wandern. Der Luxus, bei dem sie Kraft tankt, auf den sie heute uns zuliebe verzichtet hier, Marianne Siller, Diplom-Pflegewirtin, unter anderem zuständig für den neuen Kinderpalliativdienst bei uns in Südtirol. Du bist aber schon auch eine, die Haare auf den Zähnen kriegt und hat, wenn sie es braucht. Inwieweit braucht es die manchmal in deiner Position und innerhalb des Südtiroler Sanitätsbetriebs?
Also ich denke, in meiner Position braucht es in erster Linie, dadurch, dass ich ja nicht die Vorgesetzte von irgendjemandem bin, braucht es einfach die Fähigkeit, motivieren zu können und Engagement und Freude an was vermitteln zu können. Auf der anderen Seite braucht es dann natürlich auch die Bereitschaft, sich von dem unstecken zu lassen. Dann braucht es natürlich auch in bestimmten Situationen Standfestigkeit und Standvermögen, um sich nicht umwerfen zu lassen, weil es dann doch aufgrund organisatorischer und wirtschaftlicher und sozialer Zwänge eben wieder zu Situationen kommt, wo man dann schon auch mit der Faust auf den Tisch hauen muss und sagen muss, nein, so nicht.
Südtiroler Sanitätsbetrieb, das ist ja für viele so ein Schreckensgespenst. Verstehst du das? Also das? Und in welcher Hinsicht verstehst du es vor allem, dass nicht alle Feuer und Flamme sind dafür?
Also ich glaube prinzipiell, denke ich, hat der Südtiroler Sanitätsbetrieb, glaube ich, in der Bevölkerung eine sehr gute Akzeptanz. Natürlich gibt es auch Menschen, die schlechte Erfahrungen gemacht haben. Ich halte es da aber auch ein bisschen, denke ich, mit Forschungsergebnissen, die wir wissen. Also das, was gut läuft und gut funktioniert, hat irgendwo eine bestimmte Selbstverständlichkeit und geht nicht so schnell weiter, wie das, was jetzt nicht so gut funktioniert. Es geht ungefähr 10-mal schneller weiter als das, was gut funktioniert. Und das ist natürlich auch ein bisschen die Herausforderung für so große Betriebe wie ein Sanitätsbetrieb und dann zusätzlich auch noch ein Betrieb, der es dann mit Menschen auch zu tun hat, die einfach zu einem sehr wunden und zu einem sehr verletzlichen Moment ins Leben von Menschen tritt, wo man schon auch gefordert ist, wie bringen wir denn das in die Öffentlichkeit, wo es bei uns gut funktioniert.
Verstehst du aber, dass die Leute irgendwie einen dicken Hals kriegen, wenn es um die Wartezeiten geht jetzt, sage ich. Also, da
absolut.
Ist mein Hals auch ein dicker.
Ja, absolut. Absolut.
Aber ist halt schwer, Abhilfe zu schaffen, sagst du? Oder was entgegnest du da?
Nein, ich denke ja, es ist eine Herausforderung. Aber ich glaube, es ist in letzter Zeit, in den letzten Jahren, denke ich, ist auch viel getan worden. Sicher, es bleibt noch viel zu tun. Also es wird uns nicht langweilig werden. Und ich denke, was für mich auch allem wieder wichtig ist in meiner Position, ist einfach auf die Rückmeldung von der Bevölkerung zählen zu dürfen. Weil ich glaube, solange man noch eine Rückmeldung kriegt, das ist ja auch wieder wie ein Geschenk. Also ich sage dir, was nicht funktioniert. Ich sage es dir, weil ich die Hoffnung habe, dass du was draus machst und dass du das veränderst. Es wird kritisch, wenn sie nichts mehr sagen, weil es dann also Hopfen und Malz verloren ist.
Wobei es die wahrscheinlich auch schon geben wird, oder? Diese Menschen gibt es wahrscheinlich auch schon.
Ja, aber ich denke, es gibt auch die anderen.
Das ist wahr. Und auf die zählen wir. Letzte Frage. Glaubst du selber an Gott?
Ja.
Warum ja und in welcher Form?
Also ich spüre, dass ich gehalten bin. Ich spüre, dass ich getrogen werde. Ich spüre, dass ich so gewollt bin, wie ich bin. Und aus dem Leben denke ich, ja, glaube ich, bin ich zurzeit auf einem ganz guten Weg, auch was draus zu machen. Und es ist auch allem wieder schön. Ich meine, Gott, glaube ich, drückt sich über ganz, ganz viele Wege aus. Das ist einmal in meiner inneren Welt die Sicherheit zu haben, dass mich da eben was trage oder wer trage. Und auf der anderen Seite dann im Außen auf Menschen zu stoßen, die uns unterstützen. Und zusammen denke ich, haben wir jetzt im Palliativbereich einfach auch sehr, sehr viele Menschen, die uns da unterstützen. Wir haben eine Freiwilligenorganisation MOMO gegründet, die in dem Bereich tätig werden möchte, ein Netzwerk an Freiwilligen und ein Drittmittel akquirieren möchte, damit wir ein Palliativzentrum aufbauen können. Die Lions Clubs für Südtirol unterstützen uns, wo ich am Anfang nie, also ich habe die Leute ja gar nicht gekannt. Die unterstützen uns mittlerweile und sind da mit sehr viel Engagement dabei. Und ich glaube, Gott kennt viele Türen und kennt ganz, ganz viele Wege, um in unser Leben zu treten. Die Frage ist, ob wir ihn denn segnen wollen.
Damit sind wir auch fast am Ende angelangt, dieses Frühstücksratschers. Auf unser Frage-Antwort-Spiel freue ich mich aber noch, mit dem wir jeden Sonntagvormittag hier zu Ende bringen. Auch den natürlich mit Marianne Siller nach diesem Wochenendhit. Ja, Südtirol 1 am Sonntagvormittag, an dem wir uns vor allem von einem haben erzählen lassen, von der Krankenpflegerin Marianne Siller, wie schade es nämlich ist, dass wir Lebensanfang und Lebensende inzwischen in unserer Gesellschaft vielfach nicht mehr daheim erleben, sondern auslagern in ein steriles Krankenhaus und damit institutionalisieren und uns die Chance auf große Momente der Nähe nehmen und die Menschlichkeit einfach verschenken. Dem Kinderpalliativdienst hier in Südtirol wünschen wir noch einen guten Weg. MOMO, wir haben von der Freiwilligenorganisation auch, die im Aufbau begriffen ist, gehört. Und nach diesen ersten paar Monaten jetzt sind wir aber froher Hoffnung, wenn da Leute dahinter stecken wie du, dass das immer mehr Form annehmen wird und immer mehr helfen können wird. Einen guten Endspurt jetzt im Frage-Antwort-Spiel. Ich beginne einen Satz und du führst ihn einfach für mich zu Ende, so kurz oder lang, wie du eben magst. Ein erfülltes Leben
ist das größte Geschenk, das wir bekommen können.
Oder das wir uns selber machen können eigentlich, oder?
Genau.
Stimmt, gell? Wenn ich an den Tod denke, dann?
Ist das für mich ein Übergang auf den ich schon sehr gespannt bin.
Das Schwierigste an meinem Job ist?
Geduld zu haben.
Das Schönste daran?
Mit Menschen in Kontakt zu gehen, ihr Engagement, ihre Freude, aber auch ihre Nöte und ihre Schwierigkeiten teilen zu können und gemeinsam einen Weg zu finden, um da durchschreiten zu können.
Dem Südtiroler Sanitätsbetrieb wünsche ich?
Viele Mitarbeiter wie ich.
Kinder sind?
Die Freude des, die Freude im Leben, der Pfeffer.
Traurig macht mich.
Wenn ich in die Welt schaue und so wenig Begeisterungsfähigkeit und Oberflächlichkeit und Gewöhnlichkeit wahrnehme.
Fröhlich hingegen macht mich, wenn?
Fröhlich macht mich, wenn ich auf einem Berggipfel stehen kann und mir die Welt anschauen kann und die Freude an Gottes Schöpfung genießen zu dürfen, Tag für Tag.
Der Frühling duftet nach?
Regen.
Und in der Sonne? Wonach riecht der Frühling für dich?
Krokusse, die anfangen, aus dem feuchten, moosrigen Boden zu sprießen.
Zu verreisen ist?
Für mich eine große Freude, die ich in letzter Zeit wenig genießen kann.
Meinen nächsten Urlaub mache ich?
Der große Traum auf den Pferderücken in Island.
Ah, schön. Der wichtigste Mensch in meinem Leben?
Mein Vater.
Gute Freunde?
Der größte und wichtigste Schatz, den mir mein Leben und meine Wege immer wieder aufzeigen.
Auf eine einsame Almhütte würde ich unbedingt mitnehmen?
Ein Buch.
Was liest du gerade?
Der nackte Kaiser. Also ich bin ja so, ich kann nicht nur ein Buch lesen. Ich lese um drei zugleich, zwei oder drei zugleich. Und zurzeit ist es der nackte Kaiser, also positive Psychologie, wie man Kinder, zum Beispiel Bettnässen. Mhm. Was kommt übers Bettnässen zum Ausdruck? Also und Beseschkian geht davon aus, dass das damit Kinder nach unten weinen. Oder Kinder, die Asthma haben, dass das ihre Art ist, laut auf sich aufmerksam zu machen.
Ein gutes Mittagessen wäre jetzt?
Vitello Tonnato.
Ah, gut. Vielen, vielen Dank, Marianne Siller, für die vergangenen zwei Stunden. Du hast uns so viel erzählt, viel gelernt. Und ich wünsche dir ganz viel Freude noch. Und ja, vor allem bei der Arbeit, aber auch sonst in den Bergen, wo auch immer. Danke dir.
Dankeschön. Und in alle ganz schönen Sonntag.
Feuer und Flamme, das Sonntagsfrühstück auf Südtirol 1. Jeden Sonntag von 10 bis 12. Mit Sarah Bernardi.